Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Servus beim Kaffeehaustalk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute nehmen erstmalig zwei Gäste bei unserem Kaffeehaustisch Platz. Ich darf ganz herzlich Günter Kaltenbrunner und Severin Moritzer vom Playfaircode begrüßen.
Hallo.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Herr Präsident, lieber Severin, ich darf euch beide kurz vorstellen. Günter Kaltenbrunner ist Ex-Profifußballer, vor allem in den 1960er und 70er Jahren aktiv für sehr renommierte Clubs, nämlich unter anderem den SC Rapid, österreichischer Rekordmeister, den Wiener Sportclub, ein weiterer Traditionsverein aus Wien, und er war auch Legionär bei OGC Nizza. Gekrönt wurde die Laufbahn als Spieler von 4 Einsätzen im österreichischen Nationalteam. Allerdings, und das ist auch interessant im Vergleich zur heutigen Zeit, hat Günter Kaltenbrunner noch während seiner aktiven Karriere bei der Bank Austria zu arbeiten begonnen. Er ist dann zwar auch nach der aktiven Karriere zwischenzeitlich ins Trainerwesen eingestiegen, hat aber eben schon immer den Job bei der Bank Austria verfolgt. 1995 folgte dann ein sehr interessantes und erfolgreiches Jahr, nämlich Günter Kaltenbrunner wurde Präsident beim SC Rapid und gleichzeitig Vorstand oder mehr oder weniger gleichzeitig Vorstand der österreichischen Bundesliga. Beide Engagements dauerten 4 Jahre lang und besonders jenes bei Rapid war von großen Erfolgen geprägt. Unter Günter Kaltenbrunners Regentschaft schaffte der SC Rapid den Einzug ins Europacup-Finale und errang 1996 auch den damals 30. Meistertitel der Vereinsgeschichte. Seit dem Jahr 2000 ist Günter Kaltenbrunner Kuratoriumsmitglied beim SC Rapid und seit 2012 in der Position, über die wir heute mit Severin und Herrn Kaltenbrunner sprechen dürfen, nämlich Präsident des Fairplay Code. Severin Moritzer wurde in Wien geboren und hat auch hier das Jus-Studium erfolgreich abgeschlossen. Nach den beruflichen Anfängen in der Rechtsbranche folgte ein Umstieg in den künstlerischen Bereich, nämlich ins Filmbusiness. Als Produktionsmanager, Produzent und Rechtsberater im Filmbusiness war er national und international tätig. Nach einem kurzen Ausflug während der Euro 2008 in Österreich und der Schweiz ist Severin Moritz in den letzten Jahren wieder im Filmbusiness zurück, in seiner Position als Head of TV Funding beim Vienna Film Fund. Und seit 2012, gleichzeitig mit dem Präsidenten, wurde Severin CEO, also Geschäftsführer des Playfair Code. Aber auch der Uni ist er treu geblieben und ist seit vielen Jahren auf mehreren renommierten Universitäten als Lektor tätig. Lieber Herr Präsident, lieber Severin, noch einmal herzlich willkommen.
Gerne. Dankeschön.
Wie es für einen Wiener Podcast gehört, die erste Frage, welchen Kaffee dürfen wir euch servieren?
Tja, ich trinke gerne Espresso. Ohne Zucker.
Wir sind eng abgestimmt und trinken beide gerne Espresso ohne Zucker.
Beim Kaffee scheinbar einer Meinung. Wie ist es bei euch im täglichen Leben, in der Zusammenarbeit? Gibt es da Themen, die vielleicht nicht ganz so harmonisch verlaufen, wo es unterschiedliche Zugänge gibt?
Ja, natürlich gibt es unterschiedliche Zugänge, auch bei uns, wenngleich also sie sehr gering sind und kaum vorhanden, aber es gibt es wie überall auch. Das ist ein natürlicher Vorkommen und ist auch eine Bereicherung, wenn wir uns auseinandersetzen können und dann zu einem Ergebnis kommen. Aber grundsätzlich ist es ja einfach zu erklären, wenn es Entscheidungen braucht, die also von der Geschäftsordnung vorgegeben ist und der Severin mich braucht für diese Entscheidung, wenn er mich überzeugen kann, dann ist das kein Problem und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich die Verantwortung übernehmen und das ist in dem Fall der Präsident und der entscheidet dann.
Unsere bisherigen Gäste, und da blickt man doch schon auf sehr stolz und dankbar auf 16 Episoden zurück, haben unter anderem die Sports-Business-Berufsfelder Kommunikation, Spielervermittlung, Recht, Marketing, Vermarktung, Sportwetten und den Trainingsbereich abgedeckt. Was wir allerdings noch nicht bei uns im Talk zu Gast hatten, ist das Thema Spiel- und Wettmanipulation. Mit dem beschäftigen wir uns heute. Severin, vielleicht wenn du kurz in 3 Sätzen bündig zusammenfassen würdest, Was ist der Playfair-Code eigentlich?
Drei Sätze tue ich mir immer schwer beim Playfair-Code. Aber grundsätzlich ja, der Playfair-Code, jetzt kommt ein bisschen Marketing-Sprech, aber um es einmal definieren, Playfair-Code ist eine Institution mit den Stakeholdern an Bord, die sozusagen in diesem Bereich entscheidend oder interessiert sind. Das ist einerseits natürlich das Sportministerium, einer der engsten Partner von uns, die österreichischen Sportfachverbände, die bei uns an Bord sind, mittlerweile 7 Sportarten vom Fußball über Volleyball, Basketball etc. bis hin zum ÖSV und dann aber auch, weil schon die Sportwettenanbieter auch angesprochen wurden, diverse österreichische Sportwettenanbieter. Also rundherum zusammengefasst, alle die, die kein Interesse haben, dass manipuliert wird, und unsere Arbeit, und das ist jetzt der letzte von den drei Sätzen, die Prävention gegen Spielmanipulation unterstützen. Und das ist eine sehr privilegierte Situation, die wir uns über die letzten 9 Jahre sehr, sehr hart erarbeitet haben.
Du hast es angesprochen, 9 Jahre gibt es mittlerweile den Playfair-Code, und ihr möchtet, so steht es zumindest auf eurer Website, saubere und manipulationsfreie Wettbewerbe garantieren. Und 13. April 2012 war es dann soweit, ihr seid gegründet worden. Welche Ereignisse waren dafür ausschlaggebend und warum habt ihr gerade ihr beide als Präsident und Geschäftsführer die Verantwortung übernommen?
Ja, aufgrund der internationalen Entwicklung, und ich muss ehrlich gestehen, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und auch meine persönlich war ja nicht so ausgeprägt, dass es jetzt so Wettskandale in der Welt gibt. Aber letztendlich hat man herausgefunden, vor allem die großen Unternehmen wie das IOC und die FIFA und die UEFA, dass es eine weltweite Bedrohung bedeutet für den Sport generell, wenn hier Spiele manipuliert werden. Und so haben diese drei Unternehmen auch Hilfe, Unterstützung gesucht bei der EU, beim Europaparlament. Und hier wurde dann im November 2011 in Belgrad bei der Sportministerkonferenz von den Ministern entschieden, dass jedes Land einen Stützpunkt errichtet, um also Maßnahmen gegen diese Bedrohung im Sport zu unternehmen. Und da hat man mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Nicht wissend, was auf uns dazukommt und auf mich zukommt, habe ich natürlich ja gesagt. Ich muss ehrlich gestehen, Fußball oder Sport generell war für mich ja ein wesentlicher Inhalt, und da wollte ich also auch hier etwas zurückgeben. Und so ist das entstanden, habe ich mich entschlossen, das zu tun, und habe also auch den Severin damals also gefragt, ob er das mit mir machen möchte. Und wir haben das also gemeinsam dann gemacht und haben auch einen gemeinsamen Vorstand errichtet. Und so ist das also entstanden.
Severin, da eine Nachfrage von mir. Wie kommt man dann aus dem Filmbusiness zu so einer Position? Du hast ja wenig sportlichen Background gehabt.
Oder war der Herr Präsident Filmfan?
Nein, dort ich habe beides nicht die Frage ist, sondern selber gestellt worden, aber ich kann das ergänzen. Ich habe einen Tipp bekommen von einem mir sehr bekannten, Kollegen, ist vielleicht übertrieben, aber Freund, weil es hier die Frage für mich schon war, muss jener einen Hintergrund im Sport haben oder muss er innovativ sein, muss er fleißig sein, muss er akribisch sein? Und da war für mich die zweite Frage eigentlich die wichtigere. Fußball kann ich, Sport kenne ich mir selber ein bisschen aus, aber das andere sollte abgedeckt werden. Und da erschien mir diese Wahl eigentlich die ideale. Und wie sich herausgestellt hat, glaube ich, bin ich nicht so falsch gegangen.
Severin, kannst du das bestätigen?
Ja, hundertprozentig, nur zum Einwurf vorher. Ich habe schon einen relativ intensiven Sport-Background, auch beruflich, weil ich einfach, während ich studiert habe, das Privileg hatte, beim Josef Metzger in der Tageszeitung Die Presse als damals ganz junger Redakteur und freier Mitarbeiter dienen zu dürfen, möchte ich fast sagen. Und sozusagen daraus ergibt sich schon ein großer Sportbezug. Nicht beruflich, hauptberuflich, weil ich natürlich das Studium verfolgt habe und dann diverse andere Dinge, aber schon ein sehr großes Interesse. Was ich natürlich nicht habe, ist einen leistungssportlichen Hintergrund, was Chance und Risiko ist bei dem, was wir momentan machen. Chance insofern, dass ich ein bisschen distanzierter und weiter wegstehe. Risiko ist halt immer die Glaubwürdigkeit auch, nicht? Weil wir arbeiten ganz stark mit der Glaubwürdigkeit. Und als Leistungssportler bin ich nicht glaubwürdig, aber als Jurist und als jener, der unseren Zielgruppen, wir kommen ja dann ganz bestimmt auch noch dorthin, aber den Athleten Dinge vermitteln will, ist es eher die Chance, sozusagen auf gewisse Dinge als Experte in diesem Bereich hinweisen zu können.
Dann machen wir gleich, nehmen wir die Kurve hin zu euren Themen, die ihr beim Playfaircode verantwortet und betreut. Ihr beschäftigt euch, ihr habt es schon erwähnt, auch sehr stark mit dem Thema Prävention. Macht viele Schulungen, sensibilisiert die Vereine. Aber, und das ist jetzt bewusst provokant gefragt, ist man in Wahrheit nicht machtlos, wenn Spiele professionell, wie man auf gut wienerisch sagt, geschoben werden?
Ja, kann ja aber eine Gegenfrage stellen. Ist die Polizei nicht machtlos, wenn also Verbrechen geschehen? Also deswegen darf man ja nicht davon ausgehen, dass man nicht Einfluss hat. Und unsere Aufgabe ist schon in der Präventionsarbeit die Aufklärungsarbeit, die Glaubwürdigkeit und den Akteuren zu vermitteln, was alles passieren kann und was das für Folgen hat. Also ich glaube, dass das nicht unsinnig ist, unsere Tätigkeit. Man ist natürlich machtlos, wenn man glaubt, man kann hundertprozentig abdecken. Aber das ist sicher nicht der Fall, davon gehen wir nicht aus. Wenn wir das auf ein Minimum beschränken, ist das schon ein Erfolg. Und ich glaube, dass uns das sehr gut gelingt. Aber davon auszugehen, deswegen die Arbeit nicht zu tun, wäre aus meiner Sicht ein großer Fehler.
Als Playfaircode betreut sie mittlerweile in Österreich 7 Sportarten. Das ist neben Fußball noch Volleyball, Basketball, Handball, Tennis, Eishockey und Ski. Welche dieser Sportarten ist aus eurer Sicht für das Thema Wettmanipulation am anfälligsten?
Ja, also an und für sich ist das ja bekannt weltweit, dass der Fußball hier an der Spitze ist. Also hier zu 80% passieren ca. 70-80% Manipulationsvorfälle im Fußball. Aber danach kommt Tennis, weil es sehr leicht zu beeinflussen ist und dann in der nächsten Folge halt. Alle diese 7 Sportarten sind anfällig und darauf wird auch gewettet. Und insofern kann man davon ausgehen, dass es überall passieren kann.
Vielleicht mit einer Einschränkung dahingehend, dass der Ski und der alpin und nordische Bereich eine Mitgliedschaft bei uns oder eine Partnerschaft bei uns ist, die der Tatsache geschuldet ist, dass der Präsident Kaltenbrunn und der Präsident Schröcksnadl ein sehr schnelles Einvernehmen darüber gefunden hat, dass auch der ÖSV dieses Thema unterstützt. Dort gibt es keine Manipulationen, zumindest bisher uns keine bekannten Manipulationen. Aber der ÖSV ist einer der 2-3 wichtigsten Sportfachverbände in diesem Land und daher tut uns das gut, dass der auch dabei ist.
Der Präsident Schröcksnadl hat also damals bei unserem Treffen gesagt, ja, es ist noch nie passiert und er kann sich es auch nicht vorstellen, aber ausschließen würde er es nicht und deshalb hat er überhaupt nicht gezögert und hat uns seine Unterstützung zugesagt.
2 Nachfragen. Das eine betrifft Tennis. Nehme ich richtig an, dass Tennis deshalb leicht zu beeinflussen ist, weil, ja, blöd gesagt, man nicht so viele Leute braucht, um zu bestechen.
So ist es.
Nämlich genau einen oder halt maximal 2. Und die zweite Frage zielt darauf ab, beim ÖSV haben vielleicht auch die Doping-Eklats der letzten 10, 15 Jahre dazu beigetragen, dass der ÖSV noch mehr dahinter ist, dass Fairness in den Verband einkehrt?
Also zum Ersten, zum Tennis, jede Einzelsportart, und bei Tennis reden wir zumindest beim Einzeltennis über eine Einzelsportart, beim Doppel sind es halt 2, aber je weniger Leute involviert sein müssen, desto einfacher zu manipulieren. Das ist die einfache Formel der Manipulation, dementsprechend ist jede Einzelsportart noch einmal eine Spur gefährdeter. In Wahrheit ist es so, Tennis ist angerichtet und serviert fürs Manipulieren. Deswegen ist auch die absolute Zahl der Fälle, die stattfinden im Tennis, die mit Abstand höchste. Man muss sich nur überlegen, ich meine, das passiert ja jetzt nicht nur auf irgendwelchen unterklassigsten Turnieren. Wenn man sich anschaut, French Open jetzt im vergangenen Sommer, dort hat es einfach in der Hauptrunde bei einem Damendoppel Manipulationsvorwürfe. Also Tennis ist ganz besonders gefährdet. Das zur Beantwortung der Tennisfrage zum Skibereich, weiß nicht, Günther, magst du?
Ja, ich gehe davon aus, dass jeder Präsident einer Sportart interessiert ist, dass ein sauberer Sport in seinem Bereich passiert. Und weil jetzt im Skisport das Doping natürlich aufgeflammt ist, das würde ich jetzt nicht unbedingt in Verbindung mit den Wettproblemen sehen. Natürlich ist man dort sehr interessiert, einen sauberen Sport der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Aber nur weil dort Doping und Wettmanipulation sind zwei ganz, ganz verschiedene Dinge. Und die kann man auch gar nicht vergleichen. Wir haben dieselbe Aufgabe, etwas zu verhindern. Einerseits Doping, das andere Wettspielmanipulation. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Es kann natürlich passieren, beim Skiverband glauben wir auch, dass es sehr schwierig sein wird, eher in der Kombination im Langlaufsport möglicherweise. Aber das sind alles Vermutungen. Letztendlich glaube ich, dass jeder seinen Part zu vertreten hat, da die Sportart, die Doping-Initiativen und da unsere Wettspielgeschichten. Also ich denke, dass das eine das andere gar nicht ausschließt.
Es sind einfach unter dem Dach der Integrität, sind wir mit unserem Thema eines, Doping ist eines, Rassismus ist eines, sexualisierte Gewalt ist eine, also eine Reihe von verschiedenen Themen, die notwendigerweise nicht miteinander zu tun haben, genauso wie es der Küpper jetzt auch gerade völlig richtig gesagt hat.
Herr Präsident, vielleicht gleich zum Thema Wettmanipulation, da ist es natürlich super, dass wir Sie heute hier zu Gast haben, weil Sie den Sport aus vielen Blickwinkeln kennen. War Spielmanipulation in Ihrer Zeit als aktiver Sportler oder als Trainer oder als Präsident irgendwann einmal ein Thema?
Ja, das ist eine gute Frage. Also als aktiver Sportler nicht. Das habe ich nie erlebt. Das kann ich ausschließen. Ich weiß gar nicht, ob das bei der damaligen Zeit, ist ja schon einige Zeit her, dass ich aktiv tätig war, war das meines Erachtens kein Thema. Interessanterweise, als ich Präsident in dieser Zeit bei Rapid sein durfte, gab es einmal einen Fall, wo ein Mann überraschend bei mir im Büro in der Bank aufgetreten ist und meinte, er könnte Spiele beeinflussen, hat einen guten Draht zum lieben Gott. Und das war eine versteckte Anspielung, dass er halt hier manipulieren könnte. Ich habe ihn eigentlich hinausgeworfen und wollte eigentlich mit der ganzen Geschichte nichts zu tun haben. Letztendlich, das war damals vor dem Rotterdam-Spiel, in Rotterdam selbst, auf der Tribüne, ist er noch einmal zu mir hergekommen und habe ich ihn ganz einfach weggeschickt. Und seither habe ich eigentlich damit nichts mehr zu tun gehabt. Das war eine Situation, die ich gar nicht aufspielen wollte, sondern das habe ich so abgetan. Und damit war für mich der Fall erledigt.
Es ist insofern lustig, als dass dieses Match von Rapid ja, glaube ich, eines der größten wurde, oder diese Begegnung. Und eins kann man definitiv sagen, Rapid brauchte den lieben Gott in diesem Duell definitiv nicht.
Richtig.
Ja. Wir hatten ein paar kleine Götter mit Janka, Stumpf und Co. am Feld.
Aber es ist interessant, was alles oder wie alles passieren kann. Es war wieder eine Erfahrung für mich.
Und als Spieler gab es wirklich nie das Gefühl, dass irgendetwas nicht ganz astrein über die Bühne gegangen ist?
Also von Manipulieren, muss ich Ihnen ehrlich sagen, habe ich überhaupt keine Wahrnehmung gehabt und konnte mir nicht vorstellen. Also es gibt immer wieder Tage, wo Spieler ganz schlecht spielen und wo es also hier Wahrnehmungen geben kann, aber es ist nie an mich herangetreten. Ich konnte das persönlich nie feststellen.
Wie wäre der Spieler Günther Kaltenbrunner damit umgegangen, wenn es tatsächlich einen Kollegen, einen Teamkollegen gegeben hätte, der nicht ganz ehrlich agiert hätte?
Ja, ich glaube, wie alle anderen Spieler, betroffenen Spieler auch. Die Enttäuschung wäre in erster Linie riesengroß gewesen, weil ein Spieler dem Sport schadet, dem Verein schadet und sich selber schadet. Und hier wäre die Enttäuschung natürlich sehr groß gewesen. Mehr kann ich im Moment gar nicht dazu sagen. Es ist traurig, wenn so etwas passiert.
Darf ich da noch was ergänzen, weil da ist der Günther jetzt bereits im Schulungsmodus drinnen. De facto, das ist eine der Botschaften, die wir genauso auch den Athleten, also den Spielern vermitteln. Jetzt nicht nur die drei Punkte, die du gesagt hast, sondern es gibt halt noch einen Punkt, der sehr wichtig ist, den wir dazu sagen. Also wenn ein Spieler manipuliert, dann ist das natürlich auf der ethisch-moralischen, auf der Seite des Teamgeists etc. ein großer Schaden einer Mannschaft. Aber man muss auch ganz klar sagen, das hat eine wirtschaftliche Auswirkung, weil wenn ich ein Spiel verliere, weil meine Teamkameraden, mein Tormann oder zwei andere Spieler die Partie absichtlich sozusagen verlieren oder mithelfen, dann falle ich um Punkteprämien um. Das ist jetzt in der zweiten Basketballliga in Österreich wahrscheinlich nicht das entscheidende Geld, wenn man dort nicht reich wird. Aber in der ersten Fußball-Bundesliga machen Punkteprämien durchaus einen erklecklichen Bestandteil des Einkommens aus. Also in verschiedenen Bereichen hat das Auswirkungen und das versuchen wir auch ins Bewusstsein der Spieler hineinzubekommen. Das ist ein super Schullöffel gewesen. Danke, dass man da ein Beispiel geben kann, wie unsere Schulungen funktionieren.
In meiner Zeit als Vienna-Manager, das war von 2010 bis 2012, standen einige Spiele unter Manipulationsverdacht. Und als Verein, als Clubmanager, habe ich mich damals eher allein gelassen gefühlt. Es gab medial große Berichterstattung. Der Verein ist eher als Täter denn als Opfer hingestellt worden. Und wir haben auch einige Tage gebraucht, um uns von dem Schock zu erholen. Du hast da von allen Seiten Informationen bekommen, wurdest aber von den Behörden nicht ins Boot geholt. Und nach einigen Tagen ist es uns dann gelungen, auch medial eben den Umkehrboost zu schaffen und zu sagen, wir sind eigentlich genauso Opfer wie die Wettbranche zum Beispiel. Es gab damals keine Stelle, an die wir uns wenden hätten können. Noch gab es irgendeine rechtliche Hilfestellung oder Ähnliches. Man muss sich das auch vorstellen, man hatte die Spieler, die es betroffen hat, die unter Wettmanipulationsverdacht gestanden sind, ja nicht einfach entlassen können. Da hätte man mit dem Arbeitsrecht Probleme bekommen und, und. Jetzt habt ihr gesagt, ihr macht sehr viel in der Prävention. Aber sollte der Playfair-Code da nicht auch unterstützen? Also nicht nur Prävention, sondern auch Begleitung, zum Beispiel in der Medienarbeit oder bei Rechtsthemen. Also das heißt, wenn es Vereine betrifft, die unter Verdachtsfällen stehen, diese auch zu begleiten, damit richtig umzugehen und ihnen Hilfestellungen zu geben.
Nicht zuletzt, dieser Fall war sozusagen ein bisschen aus der historischen Perspektive der Auslöser, dass sich der eine oder andere Gedanken gemacht hat in Österreich, dass man hier in Wahrheit ein bisschen intensivere Beratung oder eine Stelle brauchen könnte. Es hat hier aus der Historie einfach auch eine Rolle des Geburtshelfers gegeben von Typ 3, vom Wettanbieter, die sich damals schon die Gedanken gemacht haben, na, da gibt es Spielmanipulationsverdachtsfälle, letztlich nicht nur, dass das dem Geschäft schadet, es schadet einfach dem Sport und allen Beteiligten, wie und was machen wir. Und da war durchaus auch sozusagen eine Rolle im Setup dieser Stelle vorhanden. Wir machen die Prävention so wie ein bisschen schon jetzt beschrieben, aber in solchen Szenarien, wenn etwas passiert, dann sind wir natürlich engstens abgestimmt mit dem zuständigen Verein, mit der zuständigen Liga und beraten in verschiedensten Bereichen natürlich auch, was Medienarbeit betrifft, wenn es denn soweit ist. Wir haben da schon eher intern die Regel, dass wir keine offensive Medienarbeit machen, sondern dann, wenn etwas da ist, sozusagen auch entsprechend Stellung nehmen können. Und um jetzt einen Satz zur Medienarbeit zu sagen, da ist halt das beste Defensivargument, wenn die Medien zu einem Fall Informationen haben wollen, zu sagen, wir haben dieses und jenes in der Prävention gemacht. Das heißt, wir waren am so und so vielten bei diesem und jenem Verein und haben die Spieler und alle getroffen, damit nicht der Vorwurf kommt, es passiert ja sozusagen nichts. Implikation 1. Implikation 2 ist, dass natürlich, wenn wir selbst Wahrnehmungen haben von den Spielern, wenn an uns Informationen herangetragen werden, dass unsere oberste Prämisse ist, den Spieler zu schützen oder den, der mit Information kommt, weil sozusagen ja heutzutage es so ist, auch aus dem ÖFB-Regulativ, jetzt bleiben wir mal kurz im Fußball, dass wenn ich eine Wahrnehmung habe oder eine Information habe oder angesprochen werde auf Spielmanipulation, dass ich das melden muss. Wenn ich es nicht tue, dann laufe ich Gefahr, auch bestraft zu werden aus dem Disziplinarrecht, aus dem Regulativ. Und genau da wollen wir die Spieler schützen, weil das halt eben ganz, ganz wichtig ist.
Gibt es für solche Fälle, für Vereine, Verbände, fertige PR-Konzepte, dass man sagt, okay, wenn ihr in so eine Geschichte reinkommt, wenn es da Anschuldigungen gibt, dann habt ihr oder solltet ihr euch nach diesen Punkten verhalten?
Ich mache es fest am 2013er Beispiel von Dominik Daboga. Ich weiß nicht, ob wir über den Fall jetzt spezifisch noch reden wollen oder nicht reden wollen.
Aber noch ganz kurz dazu.
Er ist ein Schulbeispiel dessen, dass sozusagen, wie das abläuft in der Sekunde, wo das begonnen hat, auch die polizeiliche Arbeit und die intensivere Medienberichterstattung, war für uns vollkommen klar, wie unsere mediale Strategie ist und die, ich wiederhole es jetzt, ist in der Sekunde, wo sowas passiert, schauen die Medien, weil es eine gute Geschichte ist, aber auch relativ schnell, ohne irgendjemandem einen Vorwurf zu machen, nach Schuldigen. Und jetzt kann man natürlich sehr schnell ein gutes Defensivargument reinbringen und sagen, ja, das ist offensichtlich, ist hier was passiert, entsprechend des Ermittlungsstandes, aber, und jetzt kommt das Aber, das Wichtige, wir haben das gemacht, weil wir waren damals übrigens, das ist tatsächlich so 2013, drei Wochen bevor der Skandal ausgebrochen ist, waren wir drei Wochen vorher, war ich in Grödig, das war noch die Mannschaft von Adi Hütter damals, und wir haben diese Mannschaft, wo der Dominik der Burger dabei war, jetzt auch geschult. Wir haben die Informationen gegeben und. Das heißt, man kann da sehr viel abfedern, indem man sagt, was auch gut gelaufen ist, dass der ÖFB damals schon beim Play for Code war, dass die Bundesliga schon beim Play for Code war, dass wir ein fix und fertiges Konzept hatten, zu dem Zeitpunkt alle Bundesligamannschaften schon geschult gewesen sind. Das ist dann sozusagen, hat man auf der Habenseite und das hilft dann.
Ganz konkret nochmal nachgefragt, was würdet ihr einem Verein raten, wo es heißt, da hat es Wettmanipulationen gegeben?
Raten, mach's konkreter, das Beispiel. Das ist mir jetzt
bleib mal bei der Kommunikation. Was rätst du einem Verein in der Kommunikation, wenn er mit dieser Anschuldigung konfrontiert wird?
Naja, im Wesentlichen, also so aus unserer Perspektive der letzten Jahre, wird nicht mehr ein Verein beschuldigt, in Manipulation involviert zu sein, sondern ein konkreter Akteur. Ob das jetzt ein Schiedsrichter ist oder ein Trainer ist oder ein Spieler ist, dann muss man sozusagen auf diese Situation eingehen. Dass ein Verein pauschal beschuldigt wird, kennen wir de facto nicht. Aber auch hier wäre das Defensivargument das gleiche. Also ich kann euch jetzt, also nicht jetzt hier konkret, aber wenn ich im Büro sitze, kann ich euch ganz klar sagen, dass wir die Tipico Bundesliga, noch glaube ich Tipico Bundesliga, in den letzten 7 Jahren dreimal besucht haben und im August das 4. Mal dorthin gehen. Du wirst in Österreich kaum mehr einen Spieler finden in der Range 38 Karriereende und 16 U16 ÖFB-Nationalteam, die nicht mindestens 4, 5, 6 Mal mit uns Kontakt und Berührung schon gehabt haben. Also da ist das Bewusstsein geschaffen in der Individualperson. Der Verein spielt hier momentan nicht so die Rolle. Es gibt international andere Manipulationsmuster, auch dass ganze Vereine manipuliert werden. Stichwort Finnland 2011, wo jemand einen ganzen Verein übernommen hat als Präsident und / Eigentümer und dann sozusagen vorgegeben hat, wie gespielt wird. Da wäre das eine validere Geschichte. Naja, diese Situation haben wir momentan.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Präsidenten, der bewusst mit seinem Verein manipulieren möchte, wenn ich Sie richtig verstanden habe, was soll man dem raten?
Dem Präsidenten brauche ich nichts raten.
Also ich denke mir, dem brauche ich nicht. Das ist kein Beispiel, wo ich sage, was soll ich denen sagen, was er nicht tun soll, wenn er sowieso von Haus aus tun möchte. Also an und für sich, was Sie am Beginn unserer Sitzung gesagt haben, da waren Sie ja noch nicht bei uns. Daher hat man den offenbar fälschlicherweise der Wiener den Vorwurf gemacht. Und das ist auch aus meiner Sicht falsch, denn es sind immer wieder die Einzelpersonen, die hier manipulieren und da kann der Verein, da muss ich das gar nicht wissen. Also insofern könnte man den Verein natürlich, aber damals gab es uns noch nicht, das ist vorbei, das ist leider Gottes so schief gelaufen. Aber ansonsten sind wir schon da, um also die Vereine zu unterstützen, das haben wir ja schon in einem Punkt erwähnt.
Wobei für die Athleten in der Regel kommunikativ ja die Vereine verantwortlich sind. Also wenn ein Spieler betroffen ist, es war ja damals mit Dominik Taboga, Sanel Kulic ja nicht anders, der Sprachrohr der Spieler bleiben ja die Vereine. Der Verein muss sich zumindest damit distanzieren. Gibt es das jetzt noch als allerletzten Punkt, die Vereine, selbst wenn sie nicht beschuldigt werden, aber sie kommunizieren für die Spieler in der Regel, zumindest in erster Instanz. Gibt es da eben fertige Bausteine oder zurechtgelegte Taktiken?
Achtung, da muss man zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist die mediale Realität, wenn sozusagen Fälle in den Medien aufschlagen und sozusagen berichtet werden, dann erfolgt eine Abstimmung zwischen uns und dem Verein und dem Verband. Ganz wichtig, also dass man diese drei Ebenen gemeinsam hat, wie man am besten damit kommuniziert. Noch einmal, der Verweis auf unsere Arbeit nimmt da sehr viel an Argument heraus, weil es einfach zeigt, was in der Prävention stattfindet. Das, warum ich Achtung gesagt habe, ist, es ist nicht der Verein meistens oder in vielen Fällen oder praktisch in keinem Fall in Österreich Subjekt von Ermittlungen, sondern es ist immer eine individuelle Person. Und wenn wir den Regelfall durchspielen, dann ist in solchen Fällen natürlich nicht der Verein das Kommunikationsorgan des Spielers, sondern der Spieler selber. Und das predigen wir auch. Jetzt bleiben wir kurz bei dieser Taboga-Geschichte. Da wisst ihr, da hat es eine Seitengeschichte gegeben mit einem Spieler, mit einem Mannschaftskollegen von Dominik Taboga, Thomas Zündl, ehemaliger Spieler von Grödig, bis vor einem halben Jahr, noch Spieler beim GRK. Ob das noch so ist, weiß ich nicht. Wir haben das Öfteren getroffen. Der ist damals seiner Meldeverpflichtung nicht nachgekommen, weil er Wahrnehmungen, wie es im Regulativ heißt, gehabt hat zu diesem Thema. Und diese Wahrnehmung, die er gehabt hat oder die Spieler haben können, wenn sie angesprochen werden, ist eine individuelle Verpflichtung, dass dieser Spieler, wenn er so eine Wahrnehmung hat, zu melden hat. Natürlich kann er sich des Vereins bedienen oder je besser sie uns kennen, die Athleten, desto öfter kommen sie auch zu uns mit solchen Informationen und wir helfen dann in der Kommunikation gegenüber dem Verband, dass das ordnungsgemäß abgewickelt wird. Immer wieder auch vor dem Hintergrund den Spieler und die Karriere des Spielers zu schützen. Also da muss man aber schon auch den Athleten und den Spieler und den individuell Angesprochenen wirklich in die Pflicht nehmen. Das ist jetzt, da ist man sozusagen, gibt man nicht die Verantwortung an der Vereinstürschnalle ab. Das ist wichtig fürs Verständnis.
Ihr sprecht von Beratung, die ihr zur Verfügung stellt. Habt ihr, jetzt sprechen wir da mit dem Präsidenten und dem Geschäftsführer, gibt es ein Team im Hintergrund? Ich frage vor allem auch deshalb, weil wir uns als Sport- und Education-Podcast sehen und sehr viele Studenten zu unseren Hörern gehören. Und wenn da einer einmal in der Branche oder in dem Thema zum Arbeiten beginnen möchte, wäre in Österreich der Playfair-Code wahrscheinlich eine interessante Anlaufstelle. Also gibt es hinter euch ein Team oder gibt es Agenturen oder macht ihr diese Themen wirklich selbst?
Also an und für sich machen wir das selbst. Beratungen machen wir natürlich in einem Anlassfall. Ansonsten läuft das also folgendermaßen, wenn wir eine Information, eine Meldung bekommen, dann werden wir die kurz einmal nach Plausibilität überprüfen und dann wird es an den Bundeskriminalamt weitergeleitet. Und die entscheiden dann, wie es weitergeht, ist da was dran, ist da nichts dran. Und im Laufe dieses Verfahrens werden wir eigentlich nicht eingebunden. Und das ist auch, glaube ich, gut so. Und ich weiß auch gar nicht, ob immer die Vereine eingebunden sind, weil ein Verein ist natürlich immer interessiert, dass kein Skandal ist, dass nichts passiert. Aber das hat sich mittlerweile auch geändert und die Vereine sind jetzt schon sehr interessiert, dass hier etwas nachgefragt wird und dass es aufgedeckt wird. Also insofern ja, kann ich nicht, wir machen das selbst.
Kommen wir nochmal auf das Thema Dominik Taboga, Sanil Kulic zu sprechen. Ich denke, medial wurde dieser Fall von vorn bis hinten und mehrfach aufgerollt. Was mich jetzt aber interessieren würde, gibt es in eurer Arbeit, in euren Ansätzen eine unterschiedliche Herangehensweise zwischen den verschiedenen Personen, zwischen den einzelnen Rollen? Sanil Kulic, einer der proaktiven Drahtzieher in der Geschichte, Dominik Taboga, sicher nicht unschuldig, aber halt auch nicht in erster Instanz, sondern, wie soll ich sagen, ausführendes Organ, sagen wir mal so, und Thomas Zündl, der auch irgendwie mitschwimmt, aber halt tatsächlich nicht die meiste Schuld daran trägt. Gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen? Also wird die Schwere des Vergehens oder des Verbrechens, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, auch beurteilt?
Ja, ich glaube, da sind wir aber nicht der richtige Ansprechpartner, weil wir bekommen einen Fall gemeldet. Wir wissen nicht die Hintergründe, wer alle damit verbunden ist. Das ist Aufgabe des Bundeskriminalamtes, die ja letztendlich dann vor Gericht die Schwere oder weniger Schwere, die Differenzierung der Schwere des Vergehens, das hängt ja dann letztendlich, wenn es so weit ist,
dass also die Erhebungen so weit sind, dass man wirklich Beschuldigte finden kann, dann ist das Gewicht eben jenes, die sagen, Kulitsch kriegt so viel, der Boger so viel, Zündel gar nichts. Also das liegt da nicht in unseren Ermessen. Mhm. Wir kriegen die Information, wir schauen uns das an, wir geben es weiter und das nimmt dann seinen Lauf. Und das BK ist natürlich interessiert, so wenig wie möglich einzubinden, weil je mehr wir davon wissen, umso problematischer ist es. Das heißt, im Laufe dieses Verfahrens werden wir gar nicht sehr informiert. Das läuft aus, mehr können wir ja nicht sagen.
Der Herr Präsident hat es vorher schon kurz angeschnitten. Der Play-Fair-Code übt in Österreich, aber auch international gesehen, eine Vorreiterrolle aus. Trotzdem die Frage, wenn der Play-Fair-Code international so angesehen ist, wo hinken in diesem Punkt andere Nationen oder Institutionen in anderen Ländern hinterher?
Ja, das sind verschiedenster Form zu beantworten. So im Detail kann man das jetzt gar nicht sagen. Wir haben eine Vorreiterrolle. Unser Modell ist mehr oder weniger ein Best-Practice-Modell. Und wir werden auch nachgefragt und angefragt und eingeladen. Also ich kann die Unterschiede jetzt gar nicht so, das kann vielleicht der Severin besser. Aber wir sind ein Vorzeigemodell und eine Auszeichnung sehe ich auch darin, die Einladung von unserem Geschäftsführer beim IOC, hier in einer Gruppe mitzuwirken, um also auch gegen diese Wettmanipulation aufzutreten. Und das sehe ich schon als Auszeichnung. Aber da kann er wahrscheinlich selbst also viel mehr dazu sagen.
Ja, also ergänzend vielleicht, wir haben einfach das Privileg, dass wir ein bisschen zeitlich einen Vorsprung haben, weil wir einfach vor 9 Jahren schon uns mit dem Thema begonnen haben zu beschäftigen, nicht zuletzt auch durch die Unterstützung vom Sportministerium. Ganz klar, da muss es ja sozusagen auch Strukturen dahinter geben, die das wollen und das unterstützen und uns die Möglichkeit auch gegeben haben, uns damit zu beschäftigen. International so etwas wie uns als Play-Fair-Code ist richtig, gibt es tatsächlich nicht. Es gibt nur mittlerweile seit fast 6 Jahren ein Instrumentarium, das nennt sich Europaratskonvention gegen Spielmanipulation. Das ist sozusagen eine internationale Vereinbarung, in dem sich die Mitglieder des Europarats, das sind rund 55 europäische Staaten, darauf verständigt haben, dieses Thema bekämpfen zu wollen. Und dort ist auch ganz klar geregelt, dass es sogenannte nationale Plattformen geben soll für die Länder, die daran teilnehmen. Das heißt, Schritt für Schritt Institutionen wie unsere aufgebaut werden soll. Das, wo es bei uns noch fehlt, ist eher eine strukturelle Frage, nicht eine inhaltliche, sondern eine strukturelle Frage. Wir haben jetzt gesagt, wir sind sehr stark in der Prävention tätig. Die Intervention, also Polizeiarbeit, Ermittlung, staatsanwaltschaftliches Agieren bis hin zu tatsächlich strafrechtlichen Verurteilungen, dort würde für uns noch Bedarf sein, sozusagen ein bisschen nachzuschärfen, insbesondere das, was vorher auch gesagt wurde von Günter Kaltenbrunner. Wir können wohl Informationen an die Polizei weitergeben, wenn an uns etwas herangetragen wird, wenn sich Spieler melden und im Übrigen damit auch einverstanden sind, dass wir diese Informationen weitertragen. Es geht nur nicht umgekehrt. Das heißt, die Polizei kann nicht mit uns sprechen über den Ermittlungsstand, über den Fortlauf von Ermittlungen und Ähnliches. Und diese Lücke im Hinblick auf die formelle österreichische nationale Plattform schließen zu können, ist eines der Ziele, das wir sozusagen schon noch verfolgen, in Zukunft hier eine neue Struktur oder eine Weiterentwicklung der Struktur zu schaffen.
Wettmanipulationen sind ja oft international gesteuert, also da liegen ganze Mafia-Strukturen dahinter. Wie funktioniert die internationale Vernetzung im Kampf gegen die Wettmanipulation auf Behördenebene? Ich weiß schon, das ist jetzt nicht unbedingt euer Core-Business, aber vielleicht könnt ihr da kurz Einblicke geben, wie das auf internationaler Behördenebene abläuft.
Na, es ist schwierig, einen Einblick zu geben, wenn wir nicht damit befasst sind. Also das ist eine rein behördliche Aufgabe und die sind mindestens so gut vernetzt wie wir. Weil anders kann das nicht funktionieren. Das ist ja ein weltweites Problem, ein europaweites Problem. Und wenn die Kriminalität hier nicht
wo hier nicht zusammengearbeitet wird auf polizeilicher Ebene, auf der Interventionsebene, dann kann das ja nicht funktionieren. Daher ist für mich es wichtig und notwendig, eine Einrichtung zu schaffen wie bei Doping, dass es eine zentrale Stelle gibt, weil das ein weltweites Problem ist und das gehört weltweit auch angegangen, nicht? Das ist klar, das ist ein Land allein kann das nicht bewältigen, das ist nicht möglich. Und daher wäre das Ziel, dass es hier eine Stelle gibt, die also, man kann ja wirklich die NADA als Modell sein, wo es eine weltweite oder europaweite Stelle gibt, die also hier koordiniert, die mitarbeitet. Aber was das BKA mit den anderen zu tun hat und wie gut die zusammenarbeiten oder nicht und wie sie vernetzt sind oder nicht, das können wir nicht beantworten.
Aber gibt es im Bundeskriminalamt eine Stelle, die sich nur mit Wettmanipulation oder Verdacht auf Wettmanipulationen beschäftigt?
Nicht nur, aber hier gibt es eine Stelle, die sich Mafia-Strukturen. Das kann ja einmal Wettmanipulation sein, das andere kann Geldhandel sein, das kann Doping sein. Also es gibt eine Stelle, die also hier dieses umfasst. Uns, Doping und so weiter.
Ein wesentlicher Player bei manipulierten Events sind für gewöhnlich auch Wettunternehmen, wobei Player klingt jetzt sehr aktiv, also diese Rolle nehmen sie in der Regel nicht ein. Sie sind mehr die Geschädigten oder Mittel zum Zweck für eben mafiöse Banden und Strukturen. Wie intensiv arbeitet ihr mit den heimischen Wettunternehmen zusammen? Da haben wir ja auch im europäischen Vergleich mit Admiral und Tipp 3 gar nicht so kleine Unternehmen.
Ja, wir haben in unserem Modell, und das zeichnet uns auch aus, die Wettanbieter, sowohl was das Online-Spiel betrifft, also das stationäre Spiel, haben wir ja als Partner. Und das ist auch ein großer Vorteil, weil wir uns hier abstimmen können, weil wir die Probleme diskutieren können. Und auf der anderen Seite wurde ja schon erwähnt, die Wettanbieter sind ja auch die Geschädigten, die sind ja auch interessiert, dass hier Aufklärung geschieht, damit sie nicht immer in diesen negativen, in diesen Strudel sind, nicht? Dass man immer sagt, naja, die Wettanbieter. Und warum lasst ihr euch also von den Wettanbietern finanziell unterstützen? Das ist ein falscher Ansatz. Die sind genauso interessiert wie wir, in der Grundaufgabe, dass nichts passiert. Und wir haben in unserem Modell alle Stakeholder, denen wichtig ist, dass Manipulation verhindert ist. Also das Ministerium, das sind die Verbände, das sind die Wettanbieter und das sind Sponsoren, die marketingmäßig den Sport sehr erhuldigen, die also hier mit dem Sport sehr viel Marketing betreiben und die sind natürlich auch nicht interessiert, dass im Sport was passiert. Und das sind also unser Modell ist wirklich also einzigartig.
Der Playfair-Code konzentriert sich vor allem auf die Profiligen in Österreich, findet Wettmanipulation aber nicht auch oder vermehrt in den unteren Ligen statt, wo zum Beispiel Beweise viel schwieriger erbracht werden können, wo weniger Zuschauer im Stadion oder in der Halle anwesend sind, wo es auch, und das muss man ganz klar erwähnen, weniger TV-Bilder gibt.
Ja, aber das war am Beginn so, dass wir nur die Profiligen betreuen. Also Severin hat es also auch schon bis in die Regionalligen hat er begonnen, also hier Aufklärung zu haben. Wir gehen auch in die Akademien, wir gehen auch zu den Frauen, aber da soll er vielleicht aus seinem Standpunkt das sagen.
Ja, wir haben natürlich begonnen mit dem Profibetrieb, weil wir in jeder Sportart sozusagen ganz oben anfangen, von oben nach unten, gleichzeitig aber auch von unten hinauf, aber jetzt ohne Wertung von unten hinauf. Was Nachwuchs ist schon gefallen, auch betrifft, es ist extrem wichtig, dass das die Jungen, ob Männlein, ob Weiblein, alle rundherum auch wissen. Es wird dann sozusagen aus der Kapazität heraus, weil vorher die Frage gefallen ist, ob wir das alles alleine machen. Ja, wir sind mittlerweile 4 fixe Mitarbeiter, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es wird dann aber halt bei 7 Sportarten dann auch relativ schwierig in den Breitensport zu kommen. Das heißt, dort, wo wir noch hinkommen, ist im Fußball dann die Schnittstelle zwischen professionellem und Amateursport, also in die 3 Regionalligen. Und dort waren wir mittlerweile auch schon bei allen, mittlerweile sind es ja 60, wenn man diese Tirol Vorarlberg und Salzburg Aufsplittung sich anschaut, bei diesen Vereinen waren wir jetzt auch schon das zweite Mal. Ja, dort muss auch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Was in den ersten beiden, zumindest Fußballligen, enorm hilft, ist ein Instrument, das nennt sich Monitoring. Das heißt, es werden diese Spiele in allen jeweils ersten und zweiten Ligen der UEFA-Mitgliedsverbände, also der 55 oder 54 UEFA-Mitgliedsverbände, gemonitort. Und auf Basis dieser Monitoring-Daten kann man auch Ermittlungen starten, sprich die Polizei kann Ermittlungen starten. Das findet in der dritten Liga nicht statt. Es ist aber jetzt so, dass es starke Signale vom internationalen Markt kommt, dass dieses Monitoring auch in tiefer liegende Ligen gezogen werden kann und auch in Sportarten, in denen wir aktiv sind, wo es das momentan noch nicht gibt. Und das ist sehr wichtig in der Kommunikation auch gegenüber der Athleten zu sagen, Achtung, da gibt es ein Monitoring, ganz so einfach ist es nicht mehr. Also das hat auch mit der Bewusstseinsbildung enorm viel zu tun.
Aber grundsätzlich ergänzend, unsere Aufgabe ist ja in erster Linie, und das war auch die Zielsetzung, alle bewertbaren großen Verbände zu betreuen. Und das ist uns eigentlich schon in sehr, sehr guter Form gelungen. Und es hat wenig Sinn, wenn wir wen betreuen, die eigentlich nicht bewertet werden und die im Amateursport, im Breitensport tätig sind. Das könnte nur eine erzieherische Aufgabe werden, aber wie gesagt, unser Personal ist ja da beschränkt. Und wenn hier der Ansatz kommt, zu sagen, ja, ihr könnt euch ja schon bewegen, ein bisschen in die breite Masse sozusagen, ob das kommt, kann ich nicht sagen, aber wichtig ist einmal hier, wo Verbände, Sportverbände bewertet werden können, wo Manipulation passieren kann, das ist unsere Zielgruppe.
Melden sich bei euch aktiv Leute, wenn sie irgendwo eine Spielmanipulation wittern oder vielleicht sogar Menschen, die angesprochen wurden, Teil einer Spielmanipulation zu werden?
Naja, wir haben eine Ombudsstelle auch, ich weiß nicht, ob das schon erwähnt wurde, die also hier als Stelle fungiert, wo man sich anonym melden kann. Und es kommen immer vermehrt, weil wir bekannt geworden sind, weil man uns kennt von den Schulungen und so weiter, dass man auch direkt Meldungen bekommen. Und die werden geprüft und man braucht, Severin hat schon gesagt, das Einverständnis von der Person, die also hier etwas aufzeigt, so meldet. Und ja, wenn das Einverständnis gegeben wird und es wird also hier etwas festgestellt, was wirklich sein könnte, dann habe ich schon erwähnt, wird das weitergegeben an das Bundeskriminalamt.
Wann hat sich das letzte Mal eine Person bei euch gemeldet?
Vielleicht noch kurz zur Schärfung. Wir haben zwei Möglichkeiten, dass an uns etwas herangetragen werden kann. Eins über die Ombudsstelle, über die erwähnte. Das ist sozusagen, das haben wir vor 5 Jahren eingerichtet, länger, vor 6 Jahren, Verzeihung, um so ein niederschwelliges Angebot zu schaffen, dass sich Menschen an uns über einen Rechtsanwalt wenden können. Dort waren am Anfang immer wieder Meldungen, auch qualitativ substanzielle Meldungen. Je länger, und das hat der Günther ja vollkommen richtigerweise gesagt, je länger wir unterwegs sind und bei den Athleten, bei den Mannschaften, bei den Verbänden, bei den Ligen sind, desto besser kennen die uns, desto mehr vertrauen die uns und desto mehr in Wahrheit in den letzten Jahren überwiegend und exklusiv kommen die Informationen direkt zu uns. Und da gibt es dann ein ganz klares Prozedere, wie mit diesen Informationen umgegangen wird, wer welche Information bekommt, welches Kommunikationsszenario auch gegenüber Medien, gegenüber der Polizei und den Verbänden sozusagen stattfindet. Und ja, um die Frage zu beantworten, es hat auch einen Gastkommentar von Günter Kaltenbrunner im Sportsbusiness.at gegeben. Corona ist ein Treiber gewesen, was die Manipulation betrifft, zumindest aus der momentanen Beobachtung muss man das leider momentan so festhalten. Was allerdings auch eine einfache Milchmädchenrechnung ist, weil wir haben im allerersten Lockdown vor ziemlich genau einem Jahr, wenn dann plötzlich Sport einfach nicht mehr stattfindet, dann gibt es auch plötzlich keine Sportwetten mehr. Und wenn es keine Sportwetten mehr gibt, dann gibt es de facto auch das Manipulationsbusiness nicht. Und dann muss kreativ anderer Content auch in irgendeiner Form geschaffen werden. Aber ja, die Tendenz zeichnet sich national, also vor allem international ab, dass es mehr Manipulationsfälle gibt und spiegelt sich auch bei uns wieder an in Informationen, die wir in den letzten Monaten bekommen haben, ja.
Aber kannst du dich noch erinnern, wann der letzte Fall war, wo man sich an uns gemeldet hat?
Vor 2 Wochen nicht einmal. Wir haben sicherlich in den letzten 6 Monaten 10 bis 11 konkrete Sachverhalte gehabt, die an uns gemeldet wurden.
Egal ob beim Fall Grödig, Dominik Taboda, Sanel Kulic oder beim jüngsten Fall im österreichischen Spitzensport im Frühjahr 2020 gab es einen größeren Betrugsfall in der Basketball-Superliga, also der höchsten österreichischen Basketballliga. Die breite Öffentlichkeit erfährt auf einen Schlag von Betrugsfällen. In der Regel, ab wann ist der Playfair-Code im Bilde? Auch mit dem katapultartigen Genickschlag in einem Moment, wenn die Medien groß damit rausgehen, oder in der Regel schon früher oder weit früher? Ja, wann wisst ihr Bescheid?
Verschiedene Ansätze, aber in der Regel sind ja wir die Ersten, die davon erfahren, oder einer der Ersten. Und wenn wir davon erfahren, und das Prozedere habe ich ja schon zweimal erwähnt, übergeben wir das dem Bundeskriminalamt. Und während der Ermittlungen erfahren wir gar nichts mehr. Also das ist der eine Fall. Wenn das also direkt übers BKA geht, dann könnte es sein, dass man sagt, da kann was sein, aber nicht mehr. Wie was waren, wissen wir halt auch nicht. Und das ist mir gar nicht so unrecht, denn wenn ich sage, die ermitteln, und das ist ihre Aufgabe. Und wenn wir eingebunden sind, was können wir beitragen? Wir können eigentlich auch nichts beitragen dazu. Und daher werden wir während der Ermittlungsphase auch nicht eingebunden. Und andere Fälle sind mir ja gar nicht bekannt, vielleicht den selberen mehr.
Nein, es gibt genau diese zwei Konstellationen. Die eine ist, dass die Information sozusagen über uns Richtung Intervention, sprich Polizei geht, und auf Basis dieser Informationen, noch einmal mit dem Einverständnis dessen, der hier mit der Information kommt, dem Hinweisgeber, Ermittlungen strafrechtlicher auslöst seitens der Polizei. Die andere Variante ist, dass wir selber darüber gar nichts wissen, was nun mal sondern ganz klar sagen, eher unwahrscheinlich ist oder relativ unwahrscheinlich ist, dass wir von etwas gar nichts wissen, aber das definitiv auch nicht ausschließen können. Also es wird auch trotz unserer Arbeit Manipulation und Versuche der Manipulation weiterhin geben, und noch einmal deswegen mantraartig die Wiederholung, dass die Arbeit nie zu Ende ist.
Ihr betreut aktuell 7 Sportarten, was schon sehr, sehr viel ist für so ein kleines Team. Trotzdem die Frage, kommen da zukünftig noch welche dazu?
Ja, wir haben eigentlich nach 9 Jahren das gesteckte Ziel und die Vorgaben erreicht, weil hier das die wichtigsten Verbände schon mehr oder weniger von uns betreut werden und Partner sind. Aber wir können natürlich vorstellen, dass der eine oder andere Verband noch dazukommt. Zum Beispiel Tischtennis wäre eine Möglichkeit, oder vielleicht ein oder andere Verband auch noch. Aber grundsätzlich ist das schon zu 90-95% abgedeckt, das Ziel, die bewerbbaren großen Verbände zu unterstützen. Und mehr oder weniger der eine oder andere kann dazukommen, ja, wenn das die Frage hat.
Und darüber hinaus leisten wir sozusagen auch für die nicht bei uns abgebildet sind, entsprechende Beratung und Arbeit. Das heißt, auch die anderen ca. 60 oder abzüglich derer, die bei uns sind, von 55 österreichischen Sportfachverbände, haben wir sozusagen mit gewissen Empfehlungen für ihre Satzungen und mit gewissen Textierungsvorschlägen für ihre Wettkampfordnungen etc. unterstützt, sind Ansprechpartner, auch unsere Ombudsstelle für jedermann. Also das ist schon da, aber vollkommen klar und richtig, der Fokus liegt auf den bewettbaren, weil dadurch gefährdetsten Sportarten logischerweise.
Dann nehmen wir den Ball gleich auf und kommen zu einem sehr trendigen, modernen Thema, nämlich E-Sports. Da gibt es einen Verband, der aber aufgrund seines jungen Alters, seiner jungen Geschichte noch nicht dieses Standing, diese Stärke als Verband an sich hat. Die Sportart ist aber bewettbar. Ist E-Sports für euch ein Thema?
Ja, das ist ein bisschen, da haben wir nicht, das ist ein Punkt, wo wir nicht gleicher Meinung sind. Aber nicht deshalb, weil ich das nicht erkenne, dass das ein Partner werden kann. Aber mir fehlen noch die Grundvoraussetzungen, die Regeln als Verband, so wie also der Fußballverband, der hat Regeln, wenn was passiert, was ist dann zu sanktionieren. Und ich kenne das alles noch nicht und das ist auch noch nicht als Sport anerkannt. Jetzt müssen wir ja die Frage klären, was ist jetzt Sport und was nicht, weil die Ego-Shooter-Geschichte ist kein Sport in meinen Augen. Aber das sind divergierende Ansichten und solange das nicht klar ist und am Tisch ist, dann kann ich nicht das so gut heißen. Severin ist aber ein Fan davon, weil er sagt, das ist die Entwicklung von morgen, da hat er auch recht. Aber ich brauche Ordnungen, ich brauche Regelungen. Wenn das nicht der Fall ist, wo ich gehe, wenn was passiert, wer ist verantwortlich, wer ist unser Partner. Das sind, was E-Sport bedeutet, für mich nicht transparent genug. Aber ja, wir unterstützen die Bundesliga, weil hier gibt es eine Meisterschaft und die Bundesliga ist aber unser Partner. Und da haben wir schon angeboten, wenn sie Schulungen brauchen oder wenn sie glauben, dann machen wir es natürlich auch. Und da muss man wieder differenzieren, was kann denn passieren alles bei dem Spiel, nicht? Kann das ein Doping sein? Ja. Kann das also, was sind die Kriterien, ja, der Manipulation? Technische Kriterien und, und. Also das ist ein Gebiet, das für mich noch nicht klar ist. Aber ich glaube schon, dass das nicht auszuschließen ist. Nur für mich ist der Zeitpunkt noch zu verfrüht. Aber man muss es im Auge behalten und man muss es beobachten und schauen, wie diese Entwicklung da, ja, wie es weitergeht.
Ich nehme nur das Punkt, das Wort klar auf, das ist, glaube ich, das Wichtigste in dem Zusammenhang. Die Klarheit wird vielleicht beitragen, ein Punkt aus dem grün-türkisen Regierungsprogramm, wo ganz klar definiert wurde, dass diese Regierung sich mit einer Arbeitsgruppe mit dem Thema beschäftigen möchte, und ich glaube, die wird zur Klarheit einfach auch beitragen, und eventuell können wir dort aus der Integritätsperspektive, Günther hat es angesprochen, unseren Beitrag leisten, weil eines muss klar sein, bei dieser E-Sport-Thematik, egal wie man dazu steht, gibt es einfach mehrere Möglichkeiten, sozusagen, nennen wir es jetzt einmal untechnisch, zu schummeln. Das ist einerseits die Manipulation, wie wir sie im normalen Sport sehen, dass man absichtlich ein Spiel verliert. Zweite Implikation ist die technische Manipulation, vor allem bei den Sportspielen, also da rede ich schon von den Konsolenspielen, dass man da sogenannte Glitches provozieren kann, um Spiele zum Abbruch und zu einer anderen Wertung zu bringen. Und dritte Implikation, hat der Günther gesagt, ist das Doping, also sozusagen das Substanzproblem, wo die Herrschaften dann sozusagen nicht mehr nur Wasser trinken und viel Yoga machen, damit sie fit sind und vielleicht ab und zu auch einen Red Bull trinken, sondern andere Substanzen. Und dann sind wir aber gleich in einem Thema drinnen. Und das sind alles Bestandteile, die sozusagen unter dieses Governance-Thema fallen. Auch das, was der Günther gesagt hat, klare Regelungen, Wettkampfordnungen, wie geht man mit Doping um, wie geht man mit Spielmanipulation um, etc., dass das wie in anderen Verbänden auch geregelt wird. Und ich glaube, die Klarheit kann und wird kommen durch die Arbeit dieser Arbeitsgruppe, und wir sind sehr gespannt darauf.
Eines, glaube ich, kann ich in beider Namen, also in Lorenz und meinem Namen, da jetzt hinzufügen. Wir haben gemeinsam bei Rapid das E-Sports-Team, das SD Rapid, mit aufgebaut, das jetzt von unseren noch bei Rapid arbeitenden Kollegen sehr gut weiter betreut wird. Und ich denke, wir sind eh alle der Meinung, einerseits der Meinung von Ihnen, Herr Kaltenbrunner, dass es einfach noch viel zu viele ungeregelte Sachverhalte gibt. Kann man die Technik manipulieren? Man glaubt, es geht nicht, aber ich bin mir sicher, es geht. Kann man eben Substanzen nehmen, um länger wach zu bleiben, um länger aktiv bleiben zu können? Aber genauso, glaube ich, sind wir auch auf Severins Seite, dass das einfach das Thema von morgen sein wird. Aber vereinend, eure beiden Meinungen vereinend, ist es nicht auch eine Chance, so frühzeitig in einer Entstehungsphase eines neuen Sports oder neuen Bewerbs, lassen wir mal Shooterspiele außen vor, weil ich glaube, der Meinung sind wir auch alle, dass das jetzt mit dem Sportgedanken an sich nichts zu tun hat. Ist es nicht auch eine Chance, frühzeitig in so ein Thema einsteigen zu können?
Unbedingt. Lass ich aber dann einen selber weitersprechen, weil wir uns hineinreklamiert haben. Es gibt eine Gruppe, die also hier dieses Thema auch bearbeitet. Und wir sind der Meinung, und wir haben uns das auch gemeldet, dass ihr gerne mitarbeiten wollt, dass wir unser Know-how einbringen wollen.
Ja, tatsächlich ist es so, dass diese vorhin angesprochene Gruppe sich sozusagen zu formieren beginnt und wir auch in absehbarer Zeit hier dabei sind und eingeladen sind, einen entsprechenden Beitrag zu leisten. Ja, ich unterstütze das auch, was der Günther sagt, das neues Phänomen muss man sich beschäftigen, vielleicht tatsächlich so, dass es uns wie beim traditionellen Sport, wo wir sehr weit vorne dabei waren, worum uns viele national und international auch beneiden, das wieder schaffen. Auf der anderen Seite muss man einfach klar sagen, E-Sport ist jetzt nicht das total neue Phänomen, das gibt es jetzt schon eine Zeit lang und jetzt bleiben wir auch nur bei den sportlichen E-Sport-Bewerben, da gibt es einfach schon jetzt nicht seit gestern, sondern eigentlich seit vorgestern Manipulationen, Sperren, Konsequenzen, strafrechtliche Implikationen, disziplinarrechtliche etc. Also von der Perspektive sollte man die Expertise reinholen. Gott sei Dank gibt es noch nicht in Österreich, aber woanders.
Aber vielleicht möchte ich noch ergänzen zu E-Sports. Ich bin kein Gegner grundsätzlich von E-Sports. Mir ist der Zeitpunkt zu früh. Und das soll nicht so falsch aufgefasst werden. Ich glaube auch, dass das nicht aufzuhalten sein wird. Aber im Moment ist das für mich noch kein Thema.
Es gibt mittlerweile zahlreiche Bücher über Wettmanipulationen, also mit den unglaublichsten Geschichten darin. Wenn jeder von euch beiden eine nationale oder internationale Geschichte zu Spielmanipulationen erzählen soll, die sich bei euch besonders eingeprägt hat, welche ist das? Severin, vielleicht fangst du mit deiner Geschichte an.
Ich möchte zwei Geschichten erzählen. Die eine Geschichte ist die, die wir jetzt auch ins neue Fußballschulungsmodul einbauen, die uns sehr gut gefallen hat. Dieser ehemalige englische Nationalteamspieler, Trippier heißt der Mann, kennt ihr? Ja. Ich glaube, ein Tottenham-Spieler war das. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht, bitte immer um Korrektur. Der seinen Wechsel zu Atletico Madrid mit Freunden via WhatsApp kommuniziert hat. Wir haben das auch perfekt nachgebaut für die Schulung mit den WhatsApp, die reinkommen. Und die Herrschaften, die diese Informationen bekommen haben, dann auch entsprechend Wetten darauf abgeschlossen haben bzw. abschließen wollten, ist von der FIFA gesperrt etc. Aber da ist der gesamte Chatverlauf da und da sind wir jetzt wieder in der Bewusstseinsbildung mit den Spielern, das funktioniert dann schon super, nicht? Also wenn ich genau in ihrer Welt auch mit WhatsApp ihnen das so darstellen kann, dann ist das schon eine super Sache. Nicht so super ist, dass ein englischer Nationalteamspieler so agiert. Also das ist aber ein gutes Beispiel. Das andere, das hat jetzt mit Manipulation nichts zu tun. Wir haben ein sehr lustiges Erlebnis gehabt miteinander. Wir waren, das ist jetzt aber auch schon 5 Jahre her, damals war der Georg Bangl, Chef von der European Leagues, eingeladen in Barcelona, uns also auch bei den European Leagues, ich glaube es sind 40 Ligen, so viel zum Thema Auszeichnung, wer wir sind und wo wir auch überall dabei sein dürfen international. Durften uns vorstellen und am Abend gab es dann einen Empfang in Barcelona in der königlichen Residenz und dort habe ich den Günter Kaltenbrunner vorgestellt, einen sehr hohen EU-Mitarbeiter, Diplomaten für den Sport, weil wir ja auch auf der EU-Schiene sehr aktiv sind. Und ich stelle also vor, das ist der Mann, heißt Yves Lelostek, ist Head of Sport Unit in der EU. Und ich sage, Yves, darf ich dir meinen Präsidenten vorstellen, den Günter Kaltenbrunner, worauf dieser Yves Lelostek originalt und sagt, oh, schaut den Günter an und sagt, oh, mon Dieu, Kaltenbrunner. Ja? Und beginnt auf den Günther einzureden, also ich war dann schon verdunstet, weil mich jetzt dann nicht mehr gebraucht, und beginnt auf den Günther einzureden, in welcher Mannschaftskonstellation, denn die ganzen Spiele und Mannschaften, wo der Günther, also von OSG Nice aus aufzählen können, welches Ergebnis, wann er ein Tor gemacht hat, mit wem er gespielt hat, welche Auswärtspartie etc. Also die waren im Glück. Und ich glaube, das hat dem Günther auch sehr getaugt, weil das war echt ein Fan. Und das war einfach eine lustige Begegnung. Hat jetzt mit Manipulation nichts zu tun.
Wenn Fans auf Legenden treffen.
Ja, erstens einmal war er eine oder ist die Persönlichkeit in diesem Bereich. Und zweitens, das wusste ich natürlich nicht. Er war ein Roger-Sinis-Fan. Und das war natürlich auch für mich überraschend. Aber es war erfreulich und ein sehr nettes Gespräch, muss ich sagen.
Herr Präsident, Ihre Lieblingsgeschichte?
Ja, ich habe eigentlich nicht so viele. Er kommt natürlich sehr viel damit oder ist sehr konfrontiert. Ich kann nur diese eine Geschichte mit in Österreich, Dominik Taboga. Alles andere ist für mich eigentlich nicht so ein Thema gewesen.
Günther, lass mal einen Satz dazu noch sagen, weil das wichtig ist. Der Boga-Fall war 2013, wie ihr wisst, also im November. Uns gibt es seit April 2012. Wir waren zu dem Zeitpunkt eben schon bei allen damals die drei Bundesliga-Mannschaften, was ein Riesenvorteil war. Nochmal aus dieser Defensivsituation, dass man auch sagen kann gegenüber Medien und der ÖFB und die Bundesliga, was wir alle schon gemacht haben. Aber um es auf den Punkt zu bringen, manchmal hat man auch ein bisschen auch ein Glück mit dem Timing. Wir sind sehr fleißig, wir sind sehr beharrlich, wir haben das, glaube ich, gut über die Jahre aufgebaut. In dem Fall haben wir ein bisschen ein Timing-Glück auch gehabt, dass dieser Fall uns nicht nur geschadet hat, also dem Fußball an sich natürlich, da brauchen wir überhaupt nicht reden, aber der Institution, die wir sind und die wir daraus machen konnten und auch die Schubkraft, die das Thema damit gewonnen hat, das darf man nicht unterschätzen, weil ab dem Zeitpunkt haben wir dann nicht mehr erklären müssen, warum es uns gibt und dass die Antwort meistens gekommen ist, jojo, aber das gibt es in Österreich nicht, haut sich über die Häuser, es interessiert keinen. Da war dann schon klar, so puh, da ist jetzt wirklich, da muss was getan werden und war ja schon am Weg und auf der Reise.
Also ich muss ehrlich gestehen, auch ich war überrascht von der Intensität und von der Größe dieses Falles und daher hat er sich auch für mich am meisten eingeprägt. Und es war ein Treiber auch für uns. Severin hat es ja schon gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt hat man halt immer gesagt, ne, bei uns passiert das sowas nicht. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir so sehr viel Entgegenkommen erfahren und es ist auch so geblieben. Und wie sich zeigt, ist ja das wirklich kein Einzelfall und es ist kein Land ist gefeit von dem.
Ja, der Satz, das passiert uns in Österreich nicht, den haben wir in den letzten Jahren leider in vielfacher Hinsicht widerlegt bekommen.
Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.